Nein, Christen sind nicht besser als Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Da gibt es praktisch keine Unterschiede, außer dass Christen begnadete Sünder seien. Das sei natürlich schon eine tolle Sache, aber deswegen seien wir nicht besser. So versuchen wir, uns manchmal gegen den Vorwurf zu wehren, Christen meinen, sie seien die besseren Menschen. Und wir wollen eigentlich sagen, nein, stimmt nicht, wir sind nicht überheblich. Doch Christen haben tatsächlich keinen Grund, sich als die besseren Menschen zu verstehen. Es gibt keinen einzigen Grund zur Überheblichkeit gegenüber anderen Menschen. Hingegen haben Christen viel Grund zur Dankbarkeit. Denn die Erlösung, die Tatsache, dass sie in den Himmel kommen werden, ist ein Geschenk Gottes. Dass er uns in Jesus Christus gemacht hat. Paulus sagt das einmal so: Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Christen sind reich beschenkte Menschen und von daher, wenn sie verstanden haben, wie großartig dieses Geschenk ist, ausgesprochen dankbare Menschen. Christen sind also nicht die besseren Menschen, aber sie sind durch den Glauben an Jesus Christus besser dran. Sie haben die besseren Aussichten für die Zukunft. Und noch ein Gedanke könnt ihr bei der Aussage, dass zwischen Christen und Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, eigentlich kein großer Unterschied sei. Damit könnte man sagen wollen, dass Christen nicht weniger sündigen würden als andere Menschen. Ihr Leben würde sich in gleicher Weise gestalten wie das Leben der anderen Menschen. Doch wenn das so verstanden würde, dann würde Paulus Einspruch erheben. Natürlich kann es sein, dass Christen gleich viel oder sogar noch häufiger oder noch schlimmer sich versündigen und in der Sünde leben als Menschen, die Jesus nicht kennen. Übrigens ein Beispiel gibt es im Korintherbrief, wo Paulus sagen muss, was jetzt bei euch in der Kirche passiert ist, das passiert nicht einmal bei den Heiden. Also das gibt's. Aber das sollte eben nicht so sein. Mit aller Vehemenz fordert Paulus die Christen auf, ihr Leben anders zu gestalten. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Paulus appelliert hier an unseren Willen. Es ist leider nicht so, dass sich unser Leben nach der Bekehrung und der damit verbundenen Wiedergeburt automatisch ändert. Natürlich, die Wiedergeburt schafft in uns völlig neue Voraussetzungen zur Gestaltung des Lebens, aber sie verändert unser Verhalten nicht automatisch. Das müssen wir selber machen, ob uns das nun gefällt oder nicht. Alles andere ist Schwärmerei und hat mit dem christlichen Glauben gar nichts zu tun. Ich versuche das anhand eines Bildes zu verdeutlichen. Nehmen wir mal an, dass der nicht erlöste Mensch mit einem rostigen, pannenanfälligen Fahrrad unterwegs ist. Unter viel Anstrengung kann er damit einige Ziele erreichen, aber es ist mühsam und ständig ist etwas defekt und müsste repariert werden. Durch den Glauben an Jesus Christus und die damit verbundene Wiedergeburt bekommen wir ein wendiges Fahrzeug, das ohne unser Zutun konstant mit der nötigen Energie versorgt ist. Unsere einzige Aufgabe ist es, dieses tolle Fahrzeug auch tatsächlich zu fahren. Niemand wird uns dazu zwingen, aber es steht da und es will gefahren werden. Leider können wir als Christen dieses Fahrzeug stehen lassen. Wir können weiter mit unserem rostigen Fahrrad unterwegs sein. Und das Fatale ist, dass wir dann ja noch ein Fahrzeug haben, das wir dann irgendwie mit diesem rostigen Rad auch noch mitschleppen. Nur aus eigener Kraft. Und dann sind wir ganz erstaunt, dass der christliche Glaube viel anstrengender ist, als wir uns das je vorgestellt haben. Das ist keine Entlastung, sondern eine zusätzliche Belastung zu meinem rostigen Fahrrad noch. Ein Fahrzeug, das zwar wendig wäre, aber weil ich es ja aus eigener Kraft ziehe, anstrengend ist. Nach einer Wiedergeburt sollten wir jedoch das alte, rostige Fahrrad zur Seite stellen und uns in das neue Fahrzeug setzen. Und Paulus sagt das so: Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Mit diesen Aussagen des Paulus haben wir uns letzten Sonntag beschäftigt und ihr könnt das bei uns auf der Webseite nachhören oder nachlesen. Nun wird Paulus ganz konkret. Er sagt jetzt, was wir anziehen und ausziehen oder was wir ausziehen und anziehen sollten. Lesen wir also den Text, den wir heute genauer anschauen werden, aus dem Epheser Kapitel 4. Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit, denn wir alle sind Glieder am Leibe Christi. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Eines Tages findet der Schreiner Antonio ein Holzstück, das zu sprechen beginnt, sobald er es bearbeiten möchte. Das war für ihn nicht so ganz geheuer und er schenkte dieses Holz seinem Freund, einem Schnitzer, und der schnitzte daraus eine Holzpuppe, die zum Erstaunen des Schnitzers plötzlich lebendig wurde. Wie heißt wohl diese Puppe? Pinocchio. Nannte er diese Holzpuppe. Pinocchio wollte zwar gehorchen, ließ sich aber immer wieder ablenken und geriet dadurch in lebensgefährliche Situationen. Was diese lebendige Holzpuppe berühmt macht und vielleicht auch für die Erziehung hinhalten muss, ist ihre Nase. Denn jedes Mal, wenn Pinocchio lügt, wächst diese Nase um ein beträchtliches Stück. Wie lange wäre wohl meine Nase, wenn sie bei jeder Lüge gewachsen wäre? Ich hoffe nicht zu lang. Mit Lügen werden wir ständig konfrontiert in der Politik, der Werbung, im Verkauf, Beruf, Freundschaften, Partnerschaften, Familie. Spiegel Online veröffentlichte einen Artikel mit dem etwas provokativen Titel »Ein Loblied auf die Lüge«. Menschen lügen Tag ein, Tag aus, zum Glück, denn Lügen halten die Gemeinschaft zusammen, meinen Forscher. Das ist interessant, was Forscher immer herausfinden. Ohne Flunkerei und Täuschung könnten Gesellschaften nicht funktionieren. Aber eine Gesellschaft, die auf Lügen aufgebaut ist, ist keine stabile Gesellschaft. Sobald die Lügen erkannt werden, schwindet das Vertrauen. Das erleben wir ja heute tagtäglich, wenn wieder irgendetwas bekannt wird von einem bekannten Politiker, der irgendwas gelogen hat oder weiß ich was, wie dann wie das eine Erschütterung gibt. Vertrauen ist die Grundlage für jede funktionierende Gemeinschaft. In einer Beziehung, die auf Lügen aufgebaut ist, wird durch die Wahrheit zerstört werden. Viele Filme haben dieses Motiv, man lernt sich kennen unter falschen Voraussetzungen, kommt die Wahrheit ans Licht und dann zerbricht alles. Beziehungen, die auf Lügen aufbauen, zerbrechen, schlussendlich werden zerstört von der Wahrheit. Schlussendlich wird nur das Bestand haben, was auf dem Fundament der Wahrheit steht. Das gilt auch für den christlichen Glauben. Wer seine Schuld leugnet, wird keine Vergebung erfahren. Es kann keine Versöhnung mit dem Schöpfer stattfinden. In den Sprüchen steht schon, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben, aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes Erbarmen. Nicht Erfolg. Gottes Erbarmen, viel wichtiger. Das leuchtet uns vermutlich ein. Und doch muss Paulus die Christen dazu auffordern, das Lügen zu lassen. Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit. Lügen vergiften eine Gemeinschaft. Sobald eine Lüge erkannt wird, werden Menschen misstrauisch. Und wer oft lügt, dem glaubt man auch nicht mehr, wenn er die Wahrheit sagt. Das erleben Ehepaare, bei denen eine fremd geht. Wenn das ans Licht kommt, dann zerbricht das Urvertrauen, das man in seinem Partner hatte, wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und es wird Zeit brauchen, bis dieses Vertrauen wieder einigermaßen hergestellt ist. Nun, wir könnten erwarten, dass Paulus diese Aufforderung, das Lügen abzulegen, mit einleuchtenden Argumenten erklärt und veranschaulichen würde. Er hätte etwa in der Art etwas sagen können: Lügen haben kurze Beine, Lügen ist unklug, früher oder später wird die Lüge eh ans Licht kommen, Menschen kannst du täuschen, Gott aber nicht, und so weiter und so fort. Es gäbe viele richtige und wichtige Argumente und Gedanken, mit denen man aufzeigen könnte, warum und wie groß das Zerstörungspotenzial einer Lüge ist. Ja, und Paulus hätte sogar mit Nachdruck auf das 8. Gebot hinweisen können: Du sollst nicht Unwahres über deinen Menschen, über deinen Mitmenschen sagen. Doch Paulus weist in keiner Art und Weise alle diese Argumente, interessieren ihn offensichtlich in dem Zusammenhang, in dem Moment nicht. Um ihm geht es um etwas viel Größeres, um etwas viel Wichtigeres. Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Es geht dabei nicht um meine kleine Welt, die durch die Wahrheit in Ordnung kommt. Und dass es mir in meiner kleinen Welt besser geht, weil ich nicht lüge. Paulus geht es um nichts Geringeres als um den Leib Christi, die Gemeinde, die Kirche. Belügen sich Christen untereinander, dann zerstören sie den Leib Christi und damit vernichten sie das Zeugnis gegenüber den Menschen, die Jesus noch nicht folgen. Leider ist das schon vorgekommen und kommt immer wieder vor, dass Gemeinden durch Lügen zugrunde gerichtet werden. Wir sollen also nicht lügen, denn dabei geht es um nichts Geringeres als um die Ehre Gottes und um sein Reich. Auch die Kolosser ermahnt Paulus klipp und klar: Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Hast du dieses alte Gewand ausgezogen, das rostige Velo in die Ecke gestellt und in das flotte Fahrzeug eingestiegen? Vielleicht ist es manchmal schmerzhaft und unangenehm, die Wahrheit zu sagen. Doch dort, wo die Wahrheit in Liebe zum Ausdruck gebracht wird, dort wird die Wahrheit schlussendlich immer eine heilsame Wirkung haben. Manchmal staune ich über mich selbst, wie schnell ich mich ärgern kann, wenn ich im Auto unterwegs bin und mir jemand in die Quere kommt. Meistens hält er sich nicht an die Verkehrsregeln. Wenn er sich nicht dran hält, ist es natürlich etwas anderes, als wenn ich mich nicht dran halte. Das wissen wir ja. Mit uns sind wir ja immer generöser. Aber das staune ich manchmal, wie schnell das in mir Wallungen hochbringt. Bringen kann. Und ich denke, es ist niemand in diesem Raum, der Zorn und Ärger nicht kennt, diese Gefühle. Und je nach Temperament wird man schneller zornig. Das Gegenstück vom Zorn ist Sanftmut, und damit ist klar, mit was Christen sich hauptsächlich schmücken sollten, das ist natürlich mit Sanftmut. So stellt sich augenblicklich die Frage, ob ein Christ überhaupt zornig werden darf. Es gibt nämlich viele, die sind der tiefen Überzeugung oder behaupten das zumindest, dass man als Christ eigentlich gar nicht zornig werden darf. Ist es immer Sünde, wenn ich zornig werde? Viele würden das vielleicht bejahen, vor allem die Menschen, die von ihrem Temperament her eh zur Gelassenheit und Sanftmut neigen. Also nicht die Choleriker, sondern die Phlegmatiker. Bis die merken, dass irgendwas passiert ist, ist es schon vorbei. Die können gar nicht zornig werden. Aber die Choleriker, die checken sofort, was läuft, und dann geht sofort das Blut hoch. Es ist auch ein bisschen eine Temperamentsfrage. Und so ganz einfach ist auch die Antwort nicht. Wir finden in der Bibel verschiedene Menschen, die zornig wurden und die sich deshalb nicht versündigten. Zum Beispiel Pinhas, ein Enkel des Priesters Aaron, der zornig wurde, als er sah, wie das Volk Israel Götzendienst betrieb und den Gott Israel so beleidigte. Er nahm sein Schwert und ermordete die Übeltäter. Das brachte ihn in Aufwallung. Und nun erstaunlich, was Gott Mose sagt dazu. Pinhas hat die Strafe vom Volk abgewendet, er hat denselben Zorn empfunden wie ich und aus diesem Zorn heraus hat er gehandelt. Sonst hätte ich meinem Zorn den Lauf gelassen und noch alle Israeliten umgebracht. Also Pinhas hat das gut gemacht. Natürlich ist der Zorn ein gefährliches Unterfangen, denn er könnte uns zu unkontrollierten Handlungen treiben. So wie König Saul, als er merkte, dass sein Sohn Jonathan David beschützte. Da packte Saul der Zorn über Jonathan, er schrie ihn an, du Bastard! Denn er hätte eigentlich König werden sollen und er beschützt quasi der seinen Thron in Frage stellt. Und dann griff Saul zur Waffe. Saul schleuderte seinen Speer nach Jonathan und wollte ihn damit treffen. Er wollte seinen Sohn töten. So zornig war er, unkontrolliert. So kann der Zorn zur Sünde werden. Nun, Paulus kennt das Potenzial, das im Zorn steckt. Selber gehörte er auch eher, nehme ich mal an, so aus seinen Äußerungen, wie er schreibt, zu den cholerischen Menschen. Also die schnell handeln, schnell reagieren, schnell ihre Gefühle hochkommen. So sagt er, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, wenn ihr zornig seid. Er sagt also nicht, dass wir nie zornig werden sollen oder dürfen. Er stellt den Zorn an sich hier gar nicht in Frage. Er sagt auch nicht, dass Zorn immer Sünde ist. Aber wenn wir zornig werden, müssen wir darauf achten, dass wir uns nicht versündigen. Das ist ein großer Unterschied. Der Zorn darf uns nicht zu solchen Handlungen treiben, wie wir bei Saul gesehen haben, die uns beherrschen. Wir dürfen uns vom Zorn nicht beherrschen lassen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendeiner fährt mir vorne dumm rein mit dem Auto, dann bin ich vielleicht für 5 Minuten zornig und dann ist es vorbei. Da habe ich mich noch nicht versündigt und habe nichts gemacht. Meine Gefühle haben sich einfach mal kurzfristig in eine andere Lage versetzt. Aber Zorn, wo es um fundamentale Dinge geht, die mein Leben wirklich zutiefst erschüttern können, dann kann der Zorn ganz massiv kommen. Doch Zorn kann eben durchaus berechtigt sein. Mich würde es erstaunen, wenn jemand überfallen und beraubt wird, darüber aber nicht zornig würde. Mich würde es erstaunen, wenn ein Kind vergewaltigt wird und ich darüber nicht zornig würde. Ich würde sagen, ja, ist halt so. Kann halt passieren. Was würden wir denken über Menschen, die so gleichgültig auf schlimme Ereignisse reagieren? Natürlich weckt das in uns der Zorn. Paulus meint jedoch, wir sollen den Zorn am selben Tag loswerden. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Da wir Dämmerung haben in der Schweiz, haben wir etwas mehr Zeit als in Israel, weil dort geht die Sonne früher unter. Aber trotzdem, bevor die Sonne untergeht. Paulus will also, dass wir unseren Zorn irgendwie kanalisieren. Es fragt sich einfach, wie man das machen kann. Das ist nämlich einfacher gesagt als getan. Der Weg, der garantiert nicht funktionieren wird, ist der Versuch, den Zorn zu verdrängen. Verdrängter Ärger wird sich früher oder später wieder melden und kann dazu führen, dass mein Verhalten generell aggressiver wird und ich dann plötzlich nicht mehr weiß, woher meine Aggression kommt. Alles, was wir verdrängen und nicht kanalisieren, meldet sich früher oder später in unserem Leben. Nur wissen wir dann plötzlich nicht mehr, woher das kommt. Ich bin aber überzeugt, dass es einen guten Weg gibt, wie wir unseren Zorn kanalisieren können. Wir leiten ihn nämlich einfach weiter. Schlicht und ergreifend. Wir übergeben ihn dem gerechten Gott, wie Paulus den Christen in Rom schreibt, nehmt keine Rache, nämlich Zorn will sich ja rächen, will handeln, will etwas verändern. Nehmt keine Rache, holt euch auch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Recht, Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Ich überlasse Gott diese Sache, die mich umtreibt, mit Recht mich zum Zorn bringt, mein Zorn entbrennt. Ich verlasse mich aber darauf, dass Gott nun das wirklich in seiner Art zur richtigen Zeit regeln wird. Das hat mit Vertrauen zu tun, das ist Glaube. Wenn ich nämlich die Gerechtigkeit Gottes anzweifle, gebe ich ihm auch nichts ab. Sage ich, nein, ich gebe es dir nicht ab, weil du wirst dich nicht, ich will mich jetzt selber rächen. Weil ich glaube, du rächst dich dann nämlich nicht und das wäre mir nicht recht. Okay. Grüßt Jona aus dem Alten Testament. Barmherziger Gott. Nein, ich gebe es ab. Ich vertraue Gott, dass er das Seine tut und im richtigen Maß und zur richtigen Zeit. Vielleicht nicht zur Zeit, wie es uns passt, aber zur Zeit, wie es Gott passt. Und nachdem ich das Gott abgegeben habe, folgt dann ein weiterer Schritt, der offen gesagt nicht besonders einfach ist, aber heilsam. Paulus sagt, handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken, dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Also wir sollen dann praktisch statt uns zu rächen, Gutes tun. Ich gebe zu, das ist nicht wahnsinnig einfach, aber es ist heilsam. Wer seinen Zorn in dieser Weise kanalisiert, der wird emotional gesund bleiben, das ist ganz wichtig. Emotionale Gesundheit. Für Christen sehr wichtig, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass wir emotional nicht gesund sind, weil wir meinen, Gefühle, die wir haben, nicht haben dürfen und alles verdrängen. Und das macht krank, emotional krank. Und Paulus sagt noch, warum das so wichtig ist, dass wir unserem Zorn nicht freien Lauf lassen. Würden wir das tun, dann würde der Satan in unserem Leben Einfluss gewinnen. Deshalb sagt Paulus, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Schließlich wartet er nur darauf, dass er uns dazu bringt, dass wir uns versündigen. Und natürlich ist dann die Tendenz, wenn wir das zulassen, dass uns der Zorn recht gibt, dass wir es das tun. Aber der Teufel wird sich darüber freuen, wenn wir uns durch unseren Zorn schlussendlich selbst zerstören und uns der Zorn lenkt und nicht mehr die Liebe Gottes uns prägt. Deshalb sollten wir uns das zu Herzen nehmen, was Jakobus sagt. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, er redet. Und erst recht eher zornig wird. Denn der Zorn des Menschen tut nicht, was vor Gott recht ist. Also, dass der Zorn dann nicht umgesetzt wird in eine Tat. Noch eine erstaunliche Anweisung des Paulus. Wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Es muss also Christen gegeben haben, die ihren Lebensunterhalt durch Diebstahl finanzierten. Sonst müsste er das ja gar nicht sagen. Das wäre komisch, oder? Also es muss Christen gegeben haben, die haben vom Diebstahl gelebt. Vielleicht dachten sie, sie würden die Leute, die sie bestehlen, nicht groß schädigen, da sie trotz dem Diebstahl noch genügend zum Leben hätten. Vielleicht dachten sie, so wie eine Art Robin Hood, es sei nichts als gerecht, wenn der Reichtum verteilt würde und wenn die Reichen selber nicht auf die Idee kommen, dann hilft man ihnen nach und holt es bei ihnen und verteilt es dann. Und der gerechte Gott würde das bestimmt verstehen. Schließlich ist ja Gott gerecht. So kann man vom Diebstahl leben. Das hat eine fromme Erklärung. Den gerechten Gott. Vielleicht klingt das für uns etwas absurd, aber vielleicht haben wir für eigene sündige Verhalten, die uns selbstverständlich scheinen, auch solche absurde Erklärungen. Oder fromme, die gut klingen. Man kann ja alles fromm erklären. Ich bin manchmal erstaunt. Mir sagte beispielsweise ein Christ, dass er es völlig okay fände, wenn er mit einer unverheirateten Frau sexuell verkehren würde, wenn sie damit einverstanden sei. Wenn beide das wollen und toll finden, würde ja niemand wirklich zu Schaden kommen. Gott hätte da bestimmt nichts dagegen einzuwenden, weil ich schade ja niemandem. Ich gehe mal davon aus, dass Paulus diesem Mann eine unmissverständliche Erklärung geben würde, dass solches Verhalten Gott bestimmt nicht gefällt. Bemerkenswert ist, dass uns Paulus im Zusammenhang mit dem Diebstahl das Grundkonzept einer nachhaltigen Veränderung in unserem Leben aufzeigt. Er fordert nämlich nicht nur dazu auf, den Diebstahl aufzuhören, sondern stattdessen zu arbeiten und Gutes zu tun. Der Dieb soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Die negative Verhaltensweise soll durch eine positive Verhaltensweise ersetzt werden. Das ist eine Art Umpolung. Wenn wir mit einem Verhaltensweise in unserem Leben aufhören, die einen großen Stellenwert, viel Raum in unserem Leben eingenommen hat, dann werden wir das mit größter Wahrscheinlichkeit auf die Dauer nicht schaffen, es sei denn, wir ersetzen diesen leer gewordenen Raum durch positive Beschäftigung. Es muss eine Umpolung stattfinden. Ich kann einem Kind nicht einfach sagen, du darfst keine Schokolade essen und ihm dann nichts anderes zu essen geben. Dann verhungert es. Es wird dann wieder Schokolade essen, wenn es nichts anderes bekommt. Es muss ein Ersatz her. Und ich kann nicht einfach ein sündiges Verhalten aufgeben und meinen, damit sei es getan. Es muss eine Umpolung geschehen. Es entsteht ein Leerraum, der gefüllt werden muss, sonst schaffen wir es nicht. Dann beten wir und flehen, oh Herr, hilf, dass sich das verändert, hilf, dass sich das verändert, hilf, dass sich das verändert. Da könnt ihr lang beten. Es verändert sich nichts, wenn wir nichts tun. Aber wenn wir etwas tun, dann hilft uns Gott. Es muss eine Umpolung stattfinden. Und wenn du irgendeine Handlungsweise pflegst, von der du eigentlich weißt, ganz nüchtern betrachtet, wenn du alle obskuren Erklärungen mal zur Seite schiebst, dass das Gott nicht gefallen kann, dann überlege dir, wie eine Umpolung aussehen könnte. Wenn du dich zum Beispiel im Internet auf Seiten bewegst, auf denen du eigentlich nicht sein solltest, dann ist es wichtig, dass du damit sofort aufhörst. Aber es wird dir längerfristig nur dann gelingen, wenn du die Leere, die dadurch entsteht, positiv füllen kannst. Wenn du das umpolen kannst. Es kann hilfreich sein, wenn du dir darüber im Klaren wirst, welche Sehnsüchte du mit deinem sündigen Verhalten stillst. Meistens sind das Sehnsüchte, die im Hintergrund sind. Und dann kannst du herausfinden, wie du diese Sehnsüchte stillen kannst, ohne dich zu versündigen. Es gibt garantiert eine Möglichkeit. Vielleicht kannst du das selber herausfinden und ändern. Vielleicht brauchst du einen Freund oder Seelsorger, um diese Umpolung zu schaffen. Aber es geht nicht ohne Umpolung. Du kannst nicht einfach meinen, du könntest irgendwas sein lassen, was viel Raum in deinem Leben eingenommen hat, und dann plötzlich, dann ging es einfach. Du musst, wie Paulus sagt, das eine lassen und das andere tun. Dann kann es funktionieren. Paulus weist uns in diesem Abschnitt auf drei wesentliche Punkte hin, die sich im Leben eines Christen ändern sollten. Christen halten die Wahrheit hoch. Christen versündigen sich nicht, wenn sie zornig werden. Sie kanalisieren ihren Zorn. Und Christen verändern sündige Handlungsweisen durch Umpolung. Das alles hat damit zu tun, dass wir unsere frühere Lebensweise, als wir noch nicht mit Jesus unterwegs waren, ablegen und uns eine neue Lebensweise aneignen, die zu Menschen passt, die mit Jesus unterwegs sind und eben schon einen Unterschied machen zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Vergessen wir nie, wer wir durch die Erlösung geworden sind. Paulus sagt es so: Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dein Wort, das uns auch aufzeigt, dass wir nicht nur Marionetten sind, die dann irgendwie gesteuert werden und alles läuft, sondern wir sind Menschen, die entscheiden, was sie tun wollen, was sie nicht tun wollen. Und hilf uns, dass wir in Lebensbereichen, wo wir den Eindruck haben, da haben wir gar nicht die Kontrolle darüber, dass wir die Kontrolle darüber bekommen. Dass wir das ablegen können und das mit einer neuen Lebensweise ersetzen. Damit du geehrt wirst. Damit wir Menschen sind, die wirklich gezeichnet sind von diesem neuen Leben, das du schenkst. Amen.